Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, Schneeschmelze, gefrorener Boden und Regen haben überall im Land wirklich zu Überflutungen geführt. Christian Schewe aus unserer Nachrichtenredaktion. Du hast das wahrscheinlich auch gesehen. Wir haben das alle irgendwo schon mal gesehen. Ich nehme mal an, für die Feuerwehren war das wirklich ein richtig arbeitsreiches Wochenende, oder?
Ja, absolut. Und das schlägt sich auch in Zahlen nieder. In rund 300 Fällen mussten Feuerwehren ausrücken, um Häuser vor größerem Schaden zu bewahren. Wir fragen jetzt nach bei Dagmar Amm aus unserer aktuellen Redaktion. Wie ist die Situation im Moment?
Also heute Morgen war die Situation recht entspannt. Da gab es beispielsweise im Landkreis Rostock nur noch 2 Einsätze. Aber jetzt sind gerade wieder 58 Fahrzeuge unterwegs, in vielen Fällen an den gleichen Einsatzorten wie schon gestern. Jetzt sammelt sich offenbar das Regenwasser in den Senken. In Groß-Schwiesow nahe Bützow beispielsweise war ein ehemaliges Bahnwärterhäuschen von Überflutung bedroht. Dort ist der Einsatz jetzt schon erfolgreich abgeschlossen. Die erste positive Bilanz ist, dass nirgends Menschen zu Schaden kamen. Und die meisten Häuser konnten auch vor größeren Wasserschäden bewahrt werden. Aber der ein oder andere Keller muss wohl dann doch in den kommenden Tagen erstmal trocknen.
Es waren ja nicht nur Häuser und Wohngebiete betroffen, sondern auch Straßen überspült. Wie sieht es da jetzt konkret aus?
Es zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die meisten Sperrungen konnten heute Morgen oder im Verlauf des Vormittags aufgehoben werden, aber jetzt kommen wieder neue hinzu. Auf der L14 zwischen Alt-Diekow und Lieso beispielsweise und auch zwischen Franzburg und Triebsees. Der Frost steckt eben immer noch im Boden und da jetzt neues Wasser vom Himmel fällt, werden die Problemflächen wieder geflutet.
Dagmar Amm berichtete über die Schneeschmelze in Mecklenburg-Vorpommern, die auch heute noch weiter anhält. In Kürze beginnt in Berlin die internationale Tourismusbörse, die ITB. Dort stellt sich Mecklenburg-Vorpommern ausführlich vor für Menschen, die gerne Urlaub bei uns im Land machen wollen. Aber es gibt natürlich auch viele, die wollen einfach mal raus. Viele Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, die in den Urlaub fliegen wollen, die buchen ihre Flüge ab Berlin oder Hamburg. Doch von heute an starten auch in Rostock Lage wieder Flugzeuge ins Warme. Nora Reinhardt, welche Reiseziele werden denn in dieser Saison von Rostock Lage aus angeflogen?
Die Türkei, Kreta, aber auch Italien und Österreich. Von Februar bis November gibt es zum Beispiel mindestens 2 Flüge die Woche ins türkische Antalya. Von April an sogar 3-mal die Woche. Und das ohne Sommerpause, sagt Carsten Laut von Chris Partners Berlin, der mit seiner Frau den Flughafen im Oktober von der Zeitfrachtgruppe übernommen hatte. Außerdem gibt es von Mai bis September wöchentlich Städteverbindungen nach Wien und beginnend im Juni auch nach Mailand. Auch Menorca steht auf dem Flugplan, ist allerdings nur als Teil einer Pauschalreise buchbar.
Soll der Flugverkehr in Rostock-Lage denn auch noch weiter ausgebaut werden?
Ja, das haben die neuen Betreiber auf jeden Fall vor. Sie wollen, dass mehr Passagiere ihren Flughafen nutzen und deshalb auch mehr Reiseziele anbieten. Im vergangenen Jahr gab es 39.000 Menschen, die in Lage gestartet oder gelandet sind. In diesem Jahr sollen es schon 55.000 werden. Und 2027 100.000 Passagiere. Dafür planen die Betreiber zum Beispiel auch wieder regelmäßige Flüge nach Mallorca. Diese seien 2024 sehr gut angenommen worden. Im vergangenen Jahr hatte der Flughafen erstmal wieder schwarze Zahlen geschrieben und das soll aus Sicht der Betreiber auch so bleiben. Es gab zuletzt ja auch immer wieder Spekulationen, ob der Flughafen nur noch von der Bundeswehr genutzt werden soll. Das ist aber laut Betreiber aktuell kein Thema. Stattdessen soll der zivile Flugverkehr weiter wachsen.
Und Dankeschön, Nora Reinhardt. Es gibt also wieder Ferienflüge ab Rostock-Lage. Und auch dies ist heute noch wichtig. Bundesinnenminister Dobrindt will Asylbewerber schneller in Arbeit bringen. Dobrindt sagte der Bild am Sonntag, er habe einen so wörtlich sofort in Arbeitplan erarbeiten lassen. Die beste Integration sei die in die Arbeitswelt. Das Ziel sei Teilhabe durch Tätigkeit. Wer hierher komme, solle arbeiten können und zwar schnell. Dem Bericht zufolge sollen Asylbewerber nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland tätig werden dürfen, auch wenn ihr Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Eine Pflicht dazu soll es aber nicht geben, heißt es weiter. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA muss den Start der Mondmission Artemis II erneut verschieben. Wie die Behörde mitteilte, gibt es bei einer der Raketenstufen ein Problem mit der Heliumzufuhr. Für mögliche Reparaturen müssten sowohl die Trägerrakete als auch die Orion-Raumkapsel von der Startplattform zurück in den Hangar gebracht werden. Wie die NASA weiter mitteilt, ist das im März geplante Startfenster damit nicht mehr zu halten. Die deutschen Volleyballmeisterinnen des SSC Palmberg Schwerin sind bei der Gala des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern als Team des Jahres ausgezeichnet worden. Die Ehrung fand in der Gemeinde Dorbin-Linstow im Landkreis Rostock statt. Die Leichtathletin Johanna Martin und der Wasserspringer Ulle Rösler wurden jeweils als beste Sportlerin bzw. bester Sportler gewählt. Leichtathletin Lindy Awe und Ruderer Markus Klemp bekamen die Auszeichnung als beste Parasportler. Mario Turloff, Landestrainer im Goalball, erhielt den Titel als Trainer des Jahres 2025. Goalball ist eine Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. 5:55 Uhr in der 1 Radio MV, die Mittagsschau kompakt. Das Mecklenburger Schnabeldeckelmoos, den Namen sollte man sich vielleicht merken, das ist nämlich dieses Jahr das Moos des Jahres, ernannt von einer Arbeitsgemeinschaft, die sich für die Schweiz, Österreich und Deutschland nur mit Moosen und Flechten beschäftigt. Silke Müller aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Was ist das Besondere an diesem Moos?
Das grüne, filzige Moos kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, ist hier bei uns ziemlich selten und auch schwer zu finden. Es wächst an Waldrändern, an Böschungen und Mauern und auf nährstoffarmen Böden. Erkennen kann man es am besten im Herbst an den Sporen mit dem typischen Schnabeldeckel. Die sehen aus wie kleine Hauben. Vermutlich wurde es zum ersten Mal von einem Botaniker Ende des 19. Jahrhunderts in Mecklenburg gefunden und beschrieben. Daher der Name. Durch den Klimawandel scheint sich das Moos immer weiter Richtung Norden auszubreiten. Und die Experten hoffen, durch die Ernennung zum Moos des Jahres mehr Nachweise und Meldungen des Schnabeldeckelmooses von interessierten Hobbybotanikern zu bekommen.
Warum sind Moose denn so wichtig für die Natur?
Moose sind ziemlich unterschätzt, aber wahre ökologische Alleskönner. Sie speichern Wasser, einige bis zum 26-fachen ihres Trockengewichtes. Sie sind natürliche Luftfilter, die Feinstaub und Schadstoffe binden. Und Pionierpflanzen, die immer als erstes zum Beispiel karge Felsen besiedeln. Moose bieten Insekten Lebensraum für ihre Kinderstube und kühlen die Umgebung durch Verdunstung. Sie schützen den Boden vor Erosion und können extreme Trockenperioden überstehen. Hobbybotanikerin Ute Schlüter aus Schwerin ist seit über 20 Jahren fasziniert von der Pflanze.
Moose nehmen keine Stoffe aus dem Boden auf, sondern ihr gesamter Stoffwechsel kann nur erfolgen, weil sie alles aus der Luft aufnehmen, auch ihre Nährstoffe und natürlich das Wasser. Und dadurch sind sie als Umweltindikator sehr gut geeignet.
Weil sie extrem empfindlich zum Beispiel auf die Klimaerwärmung oder Luftverschmutzung reagieren. In Deutschland gibt es 340 verschiedene Moose, weltweit circa 1000.
Man hat auch festgestellt, selbst in der Wüste gibt es Moose, aber auch die speichern Wasser. Die nehmen das dann aus dem Nebel auf und können so überleben.
Moose sind die ältesten Landpflanzen überhaupt und existieren schon seit Millionen Jahren auf der Erde.
Also ist schon was dran, wenn man sagt, ohne Moos nichts los. Aber mal was Praktisches. Die meisten kennen Moos ja von ihren Dächern oder aus dem Garten. Sollte man das entfernen?
Da kann ich Entwarnung geben.
Wenn man so ein Moospolster auf dem Dach hat, das sieht aus wie Erde. Aber das ist alles das, was sie aus der Luft, was sich dort verfängt. Aber das Dach selbst, wenn sie das Polster abnehmen, ist das Dach nicht beschädigt, weil sie sich da gar nicht festhalten können.
Denn Moose bilden keine Wurzeln, weil es nichts aus dem Boden aufnimmt, sondern alle Nährstoffe nur über die Luft.
Und das Mecklenburger Schnabeldeckelmoos, das ist das Moos des Jahres. Dankeschön, Silke Müller. Es gab viele Freudentränen, aber auch Tränen der Enttäuschung. Und das gehört bei Olympischen Spielen irgendwie auch dazu. Heute könnte es für das deutsche Team aber nochmal richtig hoch hergehen. Alle deutschen Viererbobs bei den Männern liegen auf Medaillenkurs. Danach ist dann aber Schluss mit Olympia in Italien. Also Arrivederci, Milano und Cortina. Zeit, eine Bilanz zu ziehen, und das macht Lars Becker.
Der König der Athleten dieser Olympischen Winterspiele, Mailand-Cortina 2026, ist Langläufer und kommt aus Norwegen.
Jetzt gibt's Historisches. Johannes Høstrup Klæbo wird zum heiligen Johannes, weil er die 6. Goldmedaille holt. Das hat's noch nie gegeben.
Vom Sprint bis zum 50-Meter-Klassiker makellos. 6 auf einen Streich. Überhaupt Norwegen. Erneut Wintersportnation Nummer 1.
Gold für Norwegen. Glückwunsch an Norwegen. Sie sind die beste Nation.
Bislang 18 Mal Gold. So viel hat noch nie eine Nation gewonnen. Allerdings auch bei einer neuen Rekordzahl an Wettbewerben. 116. Deutschland ist auch die Nummer 1. Bei 4. Plätzen. Bisher 13 Mal mehr oder weniger knapp an Bronze vorbei. Das schmerzt Olaf Tabor, den deutschen Chef de Mission.
Das schmerzt deswegen, weil es irgendwo zwischen Drama und Tragödie abgelaufen ist.
Vor dem Abschlusstag hat Team D 7 goldene und insgesamt 24 Medaillen in der Bilanz stehen. Davon allein 17 von Rodlan-Bob-Piloten und Skeletoni in der Eisbahn erschlittert. Auch wenn es dem Internationalen Olympischen Komitee nicht gefällt, es waren politische Spiele. Der Ausschluss des ukrainischen Skeleton-Fahrers Wladislav Heraskiewicz hat dem IOC massive Kritik eingebracht. Heraskiewicz wollte nur mit diesem einen Helm starten, beklebt mit Bildern von 24 im russischen Angriffskrieg getöteten Sportlerinnen und Sportlern. Und es bleiben die besonderen Momente. Die kaum zu ertragenden Schmerzensschreie von US-Superstar Lindsay Vonn nach ihrem Sturz oder das Slalom-Drama um Atle Lee McGrath. Der Norweger fädelt in Führung liegend ein, stapft quer über die Strecke Richtung Wald, wirft sich in den Schnee. Oder Nazgul, der wolfsähnliche Hund, der plötzlich auf die Langlaufloipe rennt und als Zielfoto verewigt wird.